D-Radio Wissen. Update.
Wir wollen nun, dass der Ausbau der regenerativen Energie nicht abgebremst wird, sondern dass darauf gesetzt wird. Und dabei müssen wir achten natürlich, dass die Industrie nicht zu stark belastet wird. Darauf werden wir alle achten.
Und an der Stelle kommt das große Aber. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, ist natürlich für mehr Ökostrom, so wie seine Kollegen aus den anderen Bundesländern grundsätzlich auch. Aber jeder hat andere Vorstellungen, wie das genau laufen soll und wie viel vom Kuchen für sein Bundesland abfallen soll. Wie das Ganze gelöst werden kann und wie aus der Energiewende doch noch eine Erfolgsgeschichte werden kann, darüber beraten die Regierungschefs der Bundesländer jetzt gerade im Kanzleramt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Damit beginnt heute unser Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Die Strompreise in Deutschland, die steigen gerade heute wieder. Mehr als 30 Stromunternehmen verlangen von ihren Kunden von jetzt an mehr Geld. Im Schnitt ergibt das für einen 3-Personen-Haushalt auf der Stromrechnung etwa ein Plus von 35 Euro im Jahr. Schuld daran, sagen die Unternehmen, ist die Energiewende und der teure Ökostrom. So war das auch schon bei der letzten Erhöhungsrunde im vergangenen Jahr. Für Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist deshalb klar, die Energiewende kann nicht so weiterlaufen wie bisher.
Wir müssen auch aufpassen, dass uns die Kosten nicht weglaufen und vor allen Dingen, dass wir mit der Netzentwicklung hinterherkommen. Die Energiewende wird in Deutschland derzeit ein bisschen chaotisch betrieben und wir müssen sie planbarer machen.
So hat Gabriel das schon am Wochenende im ARD-Fernsehen gesagt. Planbarer machen, das heißt für ihn vor allem, es soll sich nicht mehr lohnen, einfach so viel Ökostrom wie möglich zu produzieren. Bei Windrädern zum Beispiel, da soll es deutlich weniger Förderung geben, wenn eine bestimmte Stromleistung pro Jahr erreicht ist, nämlich 2500 Megawatt. Die Unterstützung der Kanzlerin, die hat Gabriel dabei. Aber die beiden können das nicht alleine entscheiden. Sie müssen die Bundesländer mit einbeziehen. Die Länderchefs, die haben sich direkt vor dem Treffen mit Merkel und Gabriel untereinander abgestimmt, mit welchen Zielen sie in diese Verhandlungen gehen wollen.
Und das sind gegenläufige Interessen zum Teil, die wir zum Ausgleich bringen müssen. Aber da haben die Ministerpräsidenten gute Erfahrung. Das ist unser tagtägliches Geschäft.
Sagt Hannelore Kraft, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Sie ist vor allem dafür, dass große Firmen, die sehr viel Strom verbrauchen, nicht für den Ökostrom mitbezahlen müssen, so wie das bisher schon ist. Aber auch für diese Position gibt es natürlich ein Gegenargument. Winfried Kretschmann, Landeschef von Baden-Württemberg.
Es darf umgekehrt auch nicht so sein, dass dann zum Schluss die Handwerker, die Privathaushalte und die kleinen Betriebe bezahlen müssen. Da muss man einen guten Gerechtigkeitsausgleich finden.
Bei so vielen Meinungsverschiedenheiten scheint eine Einigung heute so gut wie ausgeschlossen. Aber die Bundeskanzlerin scheint es auch nicht besonders eilig zu haben.
Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, sich zu einigen. Und deshalb stehen wir heute Abend da unter keinem hohen Druck.
Tja, und das, obwohl Wirtschaftsminister Gabriel seine Reform der Energiewende eigentlich schon nächste Woche in der Regierung zur Abstimmung stellen will.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Strompreiserhöhungen sorgen bei vielen im Netz nicht gerade für Begeisterung. Holger Paul findet bei heute.de deutliche Worte. Verbrecher sind das. Strom ist jetzt schon unbezahlbar geworden. Wohin soll das denn noch führen? Für den Twitter-Nutzer Hamburg Online ist klar, wer daran schuld ist. Danke, CDU, SPD, CSU. Strompreis steigt weiter ins Uferlose. Viele User empfehlen als Reaktion auf die Preiserhöhung, den Stromanbieter zu wechseln. Zum Beispiel Ronald Neuber bei heute.de. Nur die ganz schlechten Anbieter mit kaputten Geschäftsmodellen müssen Preise erhöhen. Am besten gleich zu echten Ökostromanbietern wechseln und keine faulen Kompromisse mehr eingehen. Aber nicht alle halten das für die beste Lösung, so wie Timo Baudier. Wechseln zu was denn? Zu einem namenlosen Anbieter, wo, wenn man ein Problem hat, eine nette Telefonschleife wartet mit einem Mitbürger, der Ihnen sagt, dass er das einfach nicht entscheiden kann? Oder lieber zu einem Anbieter, der Vorkasse betreibt und dann insolvent ist? Und Wolfgang Weber hat einen etwas sarkastischen Tipp. Nicht den Stromanbieter wechseln, sondern die Regierung. Außerdem wird im Netz auch über den allgemeinen Sinn der Energiewende diskutiert. Ausgeträumt schreibt bei Welt.de, Energiewende, das ist Wahnsinn in Reinkultur. Ich freue mich schon auf den ersten richtigen Blackout, weil nur so dieses Trauerspiel ein Ende finden kann. Auch wenn es die deutsche Wirtschaft innerhalb einer Woche 20 bis 50 Milliarden an Schäden kosten kann, aber immer noch besser als die Billionen innerhalb von 20 Jahren. Martin Spanker analysiert bei Focus Online, es ist nicht mehr möglich, in Deutschland visionäre Projekte durchzuführen. Jeder ist zwar gegen Atomkraftwerke, gegen Kohlekraftwerke, aber tun sollen andere. Die Energiewende scheitert am Deutschen. Ich will alles, bin aber grundsätzlich dagegen.
Was sonst noch wichtig war?
Letzte Woche, da sind viele Busse und Straßenbahnen in Deutschland nicht gefahren. Die Kitas waren zu, der Müll blieb stehen. Jetzt ist der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst aber offenbar zu Ende. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber von Städten, Gemeinden und vom Bund haben sich grundsätzlich geeinigt. Für die Angestellten im öffentlichen Dienst soll es 2 Lohnerhöhungen geben. Einmal 3% in diesem Jahr und nochmal knapp 2,5% im nächsten Jahr. Diesem Kompromiss müssten beide Seiten jetzt noch offiziell zustimmen. Die NATO hat länger überlegt, wie sie mit Russland umgehen soll, nach der Übernahme der ukrainischen Halbinsel Krim. Gerade eben haben die NATO-Länder entschieden, sie brechen den Kontakt zu Russland erstmal ab. Mit der Ukraine will die NATO dagegen weiter zusammenarbeiten und auch enger zusammenarbeiten. Für Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier gibt es dabei aber eine Grenze.
Ich kann mir Formen der engeren Zusammenarbeit im NATO-Ukraine-Rat vorstellen. Einen Weg in die Mitgliedschaft zur NATO sehe ich nicht.
Das ukrainische Parlament hatte heute Vormittag schon einstimmig beschlossen, gemeinsam mit Truppen von NATO-Ländern Militärübungen durchzuführen, sozusagen als eine Art Abschreckung gegenüber Russland. Die russische Regierung hat sofort darauf reagiert und die Ukraine gewarnt. Seine Truppen an der Grenze zur Ukraine hat Russland bisher offenbar nicht reduziert, zumindest hat die NATO dafür keine Hinweise. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Bundeskanzlerin Merkel gestern zugesagt, Soldaten von der russisch-ukrainischen Grenze abzuziehen. Die letzten PISA-Tests für Mathe und für Lesen, die haben gezeigt, deutsche Schüler haben sich in den vergangenen Jahren verbessert, verglichen mit den Schülern aus anderen Ländern. Jetzt gibt es wieder PISA-Noten. Diesmal ging es in dem Test darum, Alltagsprobleme zu lösen, also zum Beispiel sich eine Route auf einem Stadtplan raussuchen oder eine Klimaanlage richtig einstellen, ohne dass es dafür eine Gebrauchsanweisung gibt. Dabei haben die deutschen 15-Jährigen mittelmäßig abgeschnitten. Sie landeten in den verschiedenen Kategorien auf Platz 12 bis 21. 44 Länder haben insgesamt mitgemacht. Auffällig ist, dass fast 20% der deutschen Schüler sehr schlecht abgeschnitten haben. In den Siegerländern Japan und Korea, da gehören nur 7% der Schüler zur schwächsten Gruppe. Griechenland bekommt die nächsten Milliarden. Die Finanzminister der Eurozone haben wie erwartet die nächste Zahlung ihrer Hilfskredite freigegeben. Bei dem Treffen in Athen gab es Lob für Griechenland vom Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi.
Griechenland hat viel gelitten in den letzten Jahren, aber jetzt zeigen sich die ersten Erträge dieses harten Programms, mit dem auch schon bemerkenswerte Erfolge erzielt worden sind.
It has achieved a very remarkable progress.
Allerdings haben die Europartner Griechenland noch ein paar Hausaufgaben mitgegeben. Sie zahlen nicht den ganzen vereinbarten Betrag auf einmal aus. Das wären mehr als 8 Milliarden Euro. 2 Milliarden davon gibt es erst im Juni und im Juli, wenn Griechenland weitere Reformen beschlossen hat.
Was noch wichtig wird.
Bei der größten deutschen Fluglinie bei der Lufthansa wird ab morgen gestreikt. Die Piloten wollen 3 Tage lang nicht arbeiten. Darum fallen bei der Lufthansa morgen, Donnerstag und Freitag fast 4.000 Flüge aus. Knapp 500.000 Passagiere werden das zu spüren bekommen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit will mit dem Streik ihre Gehaltsforderungen durchsetzen. Ein Vertreter von Cockpit findet, dass der Streik nötig ist, auch wenn beide Seiten am Wochenende noch verhandelt haben.
Inhaltlich hat sich die Lufthansa jedoch deutlich nach hinten bewegt. Und solange die Inhalte nicht stimmen, können wir jetzt auch nicht weiter verhandeln.
Der Streik hat sich schon heute ausgewirkt. Die Lufthansa hat nämlich mehr als 60 Flüge gestrichen, damit die Maschinen nicht während des Streiks in Deutschland rumstehen. In Brüssel treffen sich morgen die EU-Länder mit Staats- und Regierungschefs aus Afrika. Bei dem EU-Afrika-Gipfel geht es vor allem darum, wie europäische Unternehmen dazu gebracht werden können, in afrikanischen Ländern zu investieren. Außerdem Thema die Kämpfe in der Zentralafrikanischen Republik und die Flüchtlinge, die von Afrika aus versuchen, nach Europa zu kommen. Der Mindestlohn soll morgen offiziell auf den Weg gebracht werden. Die Bundesregierung stimmt über den Entwurf von Arbeitsministerin Andrea Nahles ab. Damit soll jeder in Deutschland mindestens 8,50 Euro die Stunde verdienen, egal was er arbeitet. Ausnahmen soll es geben für unter 18-Jährige und für Langzeitarbeitslose.
Und sonst in der Welt?
Im syrischen Bürgerkrieg sind inzwischen mehr als 150.000 Menschen getötet worden. So meldet es die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Sie hat ihren Sitz in London und verfügt nach eigenen Angaben über ein engmaschiges Netz von Informanten in Syrien. Der Organisation zufolge sind unter den Toten mehr als 50.000 Zivilisten. Anders als die Beobachtungsstelle hat die UNO schon vor einiger Zeit aufgehört, Opfer zu zählen. Sie sagt, dass es schwierig sei, verlässliche Zahlen aus Syrien zu bekommen. Der Krieg in Syrien hatte im Frühjahr 2011 mit friedlichen Protesten gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad begonnen. Inzwischen ist die militärische Lage sehr unübersichtlich geworden, weil mehrere islamistische Gruppen im Land aktiv sind. In Japan dürfen 350 Fukushima-Flüchtlinge wieder in ihre alten Häuser ziehen. Sie hatten wegen der Atomkatastrophe vor 3 Jahren ihre Heimatstadt Tamura verlassen müssen, die in der Nähe von Fukushima liegt. Sie dürfen zurück, weil die Regierung der Meinung ist, dass in einem bestimmten Stadtteil von Tamura die Strahlung jetzt niedrig genug ist, um dort zu leben. Vor allem Familien mit Kindern sind aber unsicher, ob sie wirklich zurückkehren sollen. Sie haben Angst vor Krankheiten durch die Reststrahlung. Einige Landstriche werden noch lange unbewohnbar bleiben. Insgesamt haben wegen der Atomkatastrophe ungefähr 100.000 Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Die UNO versucht, tausende Muslime in der Zentralafrikanischen Republik in Sicherheit zu bringen. Sie will sie ins Ausland und sichere Gebiete in Zentralafrika bringen. Das Problem? Christliche Milizen kontrollieren viele Dörfer und Städte im Südwesten der Republik sowie die wichtigsten Wege von und zur Hauptstadt. Die Milizen bedrohen die muslimische Minderheit in dem Land, seit muslimische Rebellen vor einem Jahr die Macht ergriffen und die christliche Mehrheit seitdem unterdrücken. Die UNO warnt davor, dass es einen Genozid geben könnte. Bisher werde der nur durch die afrikanischen und französischen Truppen verhindert. Die EU will demnächst Verstärkung schicken.
Wissensnachrichten.
Erst gestern, da haben wir hier bei D-Radio Wissen groß über den neuen Weltklimabericht gesprochen. Der besagt ja, dass der Klimawandel in vollem Gange ist. Heute gibt es dann die Nachricht, die Todeszonen in der Ostsee haben sich in den vergangenen Jahren verzehnfacht. Tina Giesling aus der Wissensnachrichtenredaktion, was sind denn Todeszonen?
Das heißt, dass diese Gebiete weniger Sauerstoff im Wasser haben, sodass Tiere und Pflanzen dort keine Chance mehr haben. Im Wissenschaftssprech nennt man diesen Sauerstoffmangel Hypoxie und diese Zonen haben sich im vergangenen Jahrhundert in der Ostsee mehr als verzehnfacht, von 5.000 auf 60.000 Quadratkilometer.
Und ich nehme an, das hängt mit dem Klimawandel zusammen, oder?
Ja, auch. Das dänisch-schwedische Forscherteam hat festgestellt, dass sich die Wassertemperatur in der Ostsee um etwa 2 Grad Celsius erhöht hat. Je wärmer die See, desto weniger Sauerstoff hat das Wasser.
Ja, auch klingt jetzt aber so, als gäbe es noch einen anderen Grund.
Schwieriger ist tatsächlich der Gehalt an Pflanzennährstoffen, die sich im Wasser befinden. Die begünstigen, dass immer mehr Algen wachsen. Die werden dann von Bakterien zersetzt. Das verbraucht mehr Sauerstoff. Und die Algenüberbleibsel, die sinken dann auf den Meeresboden, wo sie so eine Schicht bilden und das Leben von Muscheln und Krebsen einfach unmöglich machen.
Pflanzennährstoffe, sagst du, wo kommen die her?
Aus der Landwirtschaft. Das hat also erst einmal gar nichts mit der Ostsee zu tun, sondern damit, was bei uns an Land passiert und dann durch die Flüsse ins Meer gespült wird. Die Bauern düngen ihre Felder zum Beispiel jetzt mit Gülle. Das wird dann zum Problem, wenn die Pflanzen den Stickstoff aus der Gülle nicht mehr richtig verarbeiten, weil es zu viel ist. Der Überschuss gelangt dann über die Flüsse in die Ostsee. Es gibt eigentlich EU-Richtlinien und Düngeverordnungen für die Landwirte, die das verhindern sollen. Aber da sagt zum Beispiel auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen, dass es immer noch Mängel gibt und noch einiges nachgebessert werden muss.
Nachgebessert werden, das muss auch ein bisschen das Bild, das wir von Mobbing-Opfern haben in der Schule. Denn Mobbing in der Schule, die Opfer, das sind nicht immer nur Außenseiter.
Das haben nämlich Soziologen von der Universität California Davis herausgefunden. 4.000 Jugendliche aus 19 US-Schulen wurden befragt, ob sie gemobbt werden. Außerdem mussten sie angeben, wer ihre 5 besten Freunde sind. Mit allen Antworten zusammen konnten die Wissenschaftler dann schauen, wer ganz gut eingebunden ist und wer außen vor bleibt. Das Mobbingrisiko ist wohl höher bei Mädchen und bei Schülern, die aus sozialen oder körperlichen Gründen Angriffsfläche bieten. Das hatte man aber schon erwartet. Aber das Risiko steigt eben auch bei beliebten Mitschülern. Nur die Spitzenleute, also die Top 5%, die werden in Ruhe gelassen.
Und zum Schluss werden wir noch emotional. Da geht es um Emotionen, die man im Gesicht ablesen kann.
Und zwar mithilfe von Computertechnik. Bisher hatte sich die Wissenschaft auf 6 Basisemotionen konzentriert. Glücklich und traurig, wütend und ängstlich, überrascht und angeekelt. Im Fachjournal PNAS schreiben US-Forscher nun, dass sie ihr Repertoire quasi erweitert haben. Sie können jetzt zum Beispiel auch an einem Gesicht ablesen, wenn jemand glücklich überrascht schaut. angeschaut. Die Trefferquote bei den 21 Emotionen, die liegt im Schnitt bei 75%. Das könnte zum einen den Computertechnikern helfen bei der Entwicklung von Robotern, aber auch bei der Diagnose und Behandlung von psychischen Störungen wie zum Beispiel Autismus.
Wetter.
Ein richtiger Frühlingstag geht zu Ende. An vielen Stellen kommt die Sonne in Deutschland auch heute Abend noch raus. Heute Nacht ist es dann meistens bewölkt, es kann auch kurze Schauer geben. Vor allem im Norden gibt es auch wieder Nebel, der sich an einigen Stellen dann erst im Laufe des nächsten Tages verzieht. Tendenziell gibt es morgen mehr Sonne als heute. Die Temperaturen steigen dann auf 12 Grad im Nordosten und 25 Grad im Südwesten.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.